1, 2, 1, 2, tu to nochmal.
1, 2, 1, 2.
Schaut gut aus. Okay. Warte, da sitzen wir. Here we go. Hallo Daniel.
Frohe Ostern, Georg.
Die frohe Ostern, genau. Es ist Ostermontag.
Es ist Ostermontag, ja.
Wir haben heute mal keine Kamera da.
Genau.
Deswegen müssen wir jetzt erklären, was wir anhaben. Oder ich. Weißt du noch den allerersten Tischkast, wo wir nicht einmal einen Namen gehabt haben?
Na. Was du angehabt hast, willst du jetzt?
Ja, genau. Na, keine Chance. Genau, das geile Level. Da war ein wenig ein Halbfinalspiel.
Heute das heißt, wir sind immer noch im Rennen, oder wie?
Was heißt, wir sind immer noch im Rennen? Erstens ja, zweitens ganz sicher und drittens, wir werden das Rennen gewinnen, gell?
Oh oh.
Oh oh.
Wo spielen wir heute?
Heute spielen wir in Wien. Okay. Und zwar gegen die Vienna Capitals. Es ist das dritte. 2-2 steht, das heißt, wer immer das Spiel gewinnt, hat den ersten Matchbook.
Mhm.
Matchbook heißt so, du kannst ruhig einmal verlieren noch und trotzdem Meister werden.
Ja. Das war cool, ne?
Ja, und wir sind das zweite Mal heute da auf dem Balkon, oder?
Dschungelbar, schön langsam schaut es auch wirklich, ich meine leider kein Foto, aber es schaut jetzt wirklich so aus wie ein Dschungelbar, weil schön langsam wächst da zu.
Ja, also ich mein, die Fotos sehen die Leute dann später danach am eher im WordPress oder
ja,
so, oder?
Ja, genau.
Können wir machen.
Cherry Blossoms.
Sakura. Blossoms, ja genau. So wie in Japan.
Ja, genau.
Ja.
Mir fällt das jetzt auch da auf. Das ist irre, wie viel es da von dir gibt.
Eigentlich schon, gell?
Eigentlich irre, ja. Aber vorher habe ich es nicht gesehen.
Mhm. Du,
Zischma. Was zischt man heute?
Also, du hast gesagt, Gott sei Dank spielen wir heute gegen Red Bull Salzburg, gell? ja, wir zischen Stegel.
Stegel.
War bei mir gerade im Kühlschrank, hat irgendwer mitgebracht oder ich habe es selbst gekauft. Keine Ahnung mehr.
Gutes Bier.
Gutes Bier? Ja, ist nicht schlecht.
It's beer o'clock.
It's beer o'clock. Cheers.
Cheers.
Da, wie du reingekommen bist, habe ich ganz kurz gefragt, ob du, also in dem Dokument, das wir da immer schreiben oder so, hast du reingeschrieben, will haben, will haben, will haben, will haben,
Alter.
Zum Samsung Galaxy Fold, oder?
Mhm. Kannst du dich noch erinnern, so das erste Note, Das Galaxy Note, da habt ihr alle so 4,5 Zoll iPhone gehabt.
iPhone 4. Zu der Zeit, ja.
Ja, das ist weiß ich nicht, ein Watch-Display von der Größe her. Und dann hat es das erste Note, das war gefühlt riesig, aber das war 5,5 Zoll, oder?
Glaube,
also
ja.
Eigentlich nichts.
Es war größer als sonst, was ja aus Asien kommt, der Trend, ja.
Mhm.
Dann bei uns immer größer geworden, vor allem die Goldeners haben ein großes Anklingen gehabt an größeren Displays.
Sei es mehr das, Georg.
Ja, genau.
Und ja, also das ist jetzt, also wer die Videos gesehen hat, also ich habe jetzt das Debakel rund um den um das brechende Display zwar nicht gesehen, aber ich habe die erste Review gesehen vom Marcus Brown. Und komm, das ist Heaven, oder? Ich meine, über iPad in der Größe von einem, ich kann es in die Hosentasche stecken und ich kann es aufhalten und über iPad. Ich meine, Größe matters. Es ist einfach, die iPhones sind immer größer geworden, wir sind immer mitgegangen mit dem Trend und es ist einfach die Zukunft. Und es ist mega, dass Samsung dort mit sowas daherkommt. Ich bin so, ich würde sofort umsteigen, sofort. Ich bin so im Apple eigentlich gefangen, ich habe Notes, ich habe alles auf Apple, ich hätte kein AirDrop mehr und nichts, aber allein das Auffalten und dann ein großes Display, du bist beim Schreiben schneller, du bist beim Lesen schneller, die YouTube-Videos machen mehr Spaß, Spielen ist cool, ich meine 2000 Euro ist sicher eine Hürde, dafür, dass es dann nicht wirklich, meine Kamera, glaube ich, sind drei drin, oder? So wie beim Samsung, beim neuesten, beim
Flagship. Mehr Kameras ist nicht automatisch besser.
Ja gut, aber Samsung hat noch nie schlechte Kameras gemacht, aber natürlich, also ich sofort haben will. Ich meine, was war jetzt dann, das habe ich noch nicht mehr mitgekriegt, ich war jetzt
der Preis ist einmal das, was mich schockiert würde, ja, 1980 Dollar.
Aber ich brauche dann kein iPad mehr. Jetzt habe ich zwei Geräte, über iPhone um 1800 Euro,
ja.
1800 vielleicht nicht, aber 1400 und ein iPad um 800 genau. Euro.
Wie oft gehst du außer Haus, ohne, sagen wir, einen Rucksack mitzuhaben?
Nie.
Ja, genau.
Das heißt, du meinst, du kennst das iPad einpacken, oder wie?
Eigentlich schon.
Ja, aber ich habe ein Device, ich brauche das iPad nicht mehr mitnehmen. Ich habe ein Device und das ist, na komm, das macht Sinn und das werden wir früher oder später alle haben. Das ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Und
möglich, ja. Also später garantiert, früher glaube ich eher nicht. Also ich glaube, wer es jetzt ankauft oder so, der muss so ein Nerd sein, so ein technoverliebter Typ sein, dass er 2000 Euro ausgibt für Wissen, dass es ein Scheiß ist. Weil wir wissen ja mittlerweile, dass es ein Scheiß ist, oder?
Ja, ich weiß das noch nicht, also das davon muss ich mich noch überzeugen lassen, aber es ist ja nicht, ich meine, es ist die Technologie, Technology Proof, oder? Das ist jetzt genau das, was wir alle haben wollen. Ich meine, wenn jetzt das Display bricht, okay, dann haben wir ein Problem, aber heißt ja nicht, dass es nicht haben will, ne? Haben will.
Ja, gut, wenn es Display bricht, dann weißt du zumindest, du kannst jetzt ausreden auf Samsung, gibt es mal ein neues oder so. Also, was passiert ist, also bei den amerikanischen Reviews, also ich habe noch keine europäische gesehen, oder? Hast du schon eine europäische
Nein,
gesehen?
Nein,
Amerikaner. Dort gibt es sehr, sehr eigenartige Löcher und Muggel in der Displayfolie.
Okay.
Ja, das ist keine Protective Folie, sondern ein Teil vom Display, nämlich. Das ist irgendwie, es wirkt wie, wenn du das anschaust, nämlich die Review von der Verge zum Beispiel, dann wirkt das Ganze als wie so, wir haben jetzt eine Technologie, wissen wir nicht, wie wir das ganze Screen zusammenbauen können oder so. Oben drüber tun wir schnell Dixo und fertig, ja. Und dieses oben drüber tun wir schnell Dixo, das ist irgendwie so.
Das Dixo löst sich jetzt, oder was?
Nein, das löst sich nicht auf, aber es scheint irgendwas zu machen, dass da drunter irgendwelche Hardware-Teile an der Grenze des Machbaren sind, weil es ist ja wirklich an der Grenze des Machbaren. Man muss ja wirklich ein festes Display,
absolut,
so wie wir das da haben, vorstellen, dass ich falten kann. Also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was da dahinter für Mechanik, für wie die Chemie beschaffen sein muss von dem Kunststoff, der das dann wirklich falten lässt und so Sachen. Also ein Innovationsschritt ist es definitiv.
Absolut, ja. Und wichtig ist, der Erste zu sein. Das ist immer schon so gewesen. Wenn du als Samsung, das ist für die Marke, ich meine, es ist jetzt natürlich ein Fiasko, wenn das Display bricht, aber für die Marke Samsung, das die Ersten waren. Du wirst dich immer daran erinnern. Immer. Samsung waren die Ersten. So wie Note das erste große Handy war. Du hast, für ein Brand ist das unbezahlbar.
Das mag sein, ja. Die Ersten, die am Markt sind, da sind sie sicher auch, weil trotzdem Fiasko bringen sie es, glaube ich, am Montag, Dienstag, morgen raus in Amerika oder heute oder morgen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da werden wir auf Twitter sehr, sehr viele mehr von diesen Fiasco-Dingern lesen. Spend 2000 Euros on crap, ja. nächsten Monat, glaube ich, kommt Huawei mit so einem Teil. Mhm. Also da gibt es also ein Mate Fold.
Irgendwas. Aber Apple tut da derweil einmal, oder das weiß man nie, weiß bis zum letzten nicht, Tag, oder?
Nein, das weiß man nie.
Ja. Aber wir haben ja, also die Woche, der Jürgen, glaube ich, hat geteilt, oder? Vor 10 Jahren bist du aus Amerika mit einem iPad zurückgekommen. Und die alle so, boah.
Echt, oder was?
Ja? Facebook.
Oh, weiß ich gar nicht mehr.
Ja. 9 Jahre, glaube ich, 10 Jahre war es. 9 Jahre ist her.
2009 war das, ja genau.
Da sind wir da oben aus dem Heiligen Geistplatz, da in dem anderen Dings drin gesessen und dann war, boah, iPad, boah, haben wir, boah,
Vegas,
mega.
Las Vegas oder Los Angeles, weiß ich nicht mehr. Ja, das war schon cool irgendwie. Obwohl das iPad für mein Use Case auch überdimensioniert ist. Also ich habe zwar 2 oder 3 iPads gehabt im Laufe der Zeit, die war kaum genutzt.
Ja, es ist schon fein. Es ist, ich meine, das Neue, jetzt das Pro, das ist ja eigentlich ein MacBook. Also das ist fein zum Foto bearbeiten. Das war jetzt für mich auch in Japan fein, weil du kommst, ich stecke meine Kamera an.
Hast du ein Pro?
Nein, ich habe nur ein ganz normales iPad, aber ein großes. Es ist einfach, es hat mehr Soft, es hat mehr Strom. Zum Spielen ist super. Ich habe es jetzt immer in der Tasche. Also auch zum Foto bearbeiten. Du siehst anders. Du schaust auf einem großen Display siehst du das Foto anders. Du bewertest die Form anders, du bewertest die Geometrie anders. Es hat einen Sinn. Es passt.
Definitiv. Nur für mich hat der Sinn noch nicht wirklich gewirkt. Ja. Unterwegs sollten Fotos bearbeiten, einerseits und andererseits. Ich weiß nicht. Apropos iPad. Im neuen macOS wird spekuliert, dass das iPad standardmäßig zu einem Second Display gemacht werden kann.
Das habe ich jetzt schon.
Ich weiß, da gibt es schon Erweiterungen, nur ist das Betriebssystem diese Sachen mitbringt.
Okay, also ich brauche keine Third-Party-App, Dual-Display, genau, glaube ich, 10 Euro und das ist, funktioniert also gut.
Irgendein Dienst wird Sherlocked. Kennst du das? Sherlocked. Er hat es mal gegeben auf Sherlock, so ein Programm, mit dem du suchen hast können, also dieses, wie heißt denn das Ding da? Spotlight. Genau, von Spotlight ist das dann abgelöst worden.
Okay.
Bing Sherlock, das ist irgendwie seitdem ein geflügeltes Wort für Dinge, die Apple durch Software-Updates hat, wie sagt man da, unnütz gemacht, ja.
Aber vielleicht ist es dann performanter, weil so zum Videoschneiden und so, es ist schon gut und es ist auch gut für mich zum Formen bewerten, weil dann weiß ich, wie wird es am iPad das ausschauen.
Extrem gute Form, ja.
Genau, und dann ziehe ich es nicht am Display, sondern ich habe den Hauptmonitor, ist dann quasi mal das iPad und gerade wenn ich unterwegs bin, so mit dem MacBook und dem iPad, es ist eine coole Kombination, ja. Also das.
Samsung Galaxy Fold spaßt schon oder was? So, kaufst du es da trotzdem Fiasko?
Warten wir mal. Gut. Also ich meine, was hier, das ist ja, wie viel Geräte, Endgeräte kannst du von der Steuer absetzen pro Jahr? Mir taugt das, ich freue mich drauf. Displays werden immer größer, wenn sie faltbar werden, mega, und wie gut sie faltbar ist. Also das ist ja das Display, wenn du das anschaust, du musst echt von der Seite irgendwie reinschauen, damit du die Biege streifst. Also es ist wirklich Kudos Samsung. Und das von nix auf sofort, oder? was waren jetzt Cebit oder was waren da CES, irgendwas war, wo sie angefangen haben, irgendwas eine taiwanesische Firma hat irgendwie gesagt, foldable Display vielleicht und dann
denkst also du, voriges Jahr war das, ja.
Wo sie schon
das ist ja mitkriegt.
Und dann denkst du, boah, okay, 4-5 Jahre muss ich warten und dann kommt Samsung 3-4 Monate später und sagt, bumm, schaut, fertiges Gerät, kannst kaufen, ja. 2000 Euro. Also wenn ich im Lotto gewinne, wenn ich unendlich Kohle hätte, ich würde sofort kaufen.
Aber ja, mit dem Lotto gewinnen kaufe ich es mal, ja.
Aber nur
versprochen.
Sechs Spaß.
Ja. Aber warte mal, wenn ich im Lotto gewinne, das können 1,50 auch sein, davon habe ich schon öfters gewonnen. Ich glaube, ich werde trotzdem noch warten. Obwohl, man muss sagen, warum es mir taugt, irgendwie ist, weil es doch auch die Zukunft aufzeigt. Weil es zeigt, wohin das genau. Ganze geht oder und gehen könnte.
Du hast wieder mal einen Sprung, oder? Aber was haben wir?
Es passiert nichts mehr. Genau. Derzeit. Innovation im mobilen Bereich null gleich wie im PC-Bereich. Ja.
Es ist ausgereift.
Ja, und wenn es im PC-Bereich oder im Computerbereich Innovationen gibt, dann sind schlechtere Tastaturen.
Das ist die eine Hoffnung. Und die andere Hoffnung, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es ein Oculus Rift, dass der so eine geniale Auflösung hat, dass ich irgendwann, wenn ich im Zug bin, einfach meine Brille aufsetze und dann irgendwie in einem mega, mega, mega großen Display drauf schaue. Das ist so irgendwie, entweder eins von den zwei, entweder Foldable wird so gut, dass du echt so wie eine Zeitung, ach so die Zeit, was von der Größe her, foldest auf und dann hast echt das mega Display, so wo du nichts mehr anders siehst, keine Peripherien, nichts mehr, sondern nur mehr Display. Oder wirklich die Brille aufsetzen. Also Baden ist unsere Zukunft.
Da zweifle ich beides einmal. Also das Display ist besser werden und größer werden, ja, okay, aber so groß wie die Zeit, glaube ich nicht. Ja. Übrigens, ich habe letztens den Zeit-Podcast gehört wieder mal. Die haben ein spannendes Konzept. Die haben mich aber gestern eingeladen. Und
echt, oder?
Die haben so ein Safe Word in der Art. Das heißt, du machst am Anfang mit denen ein Wort aus. Mhm. Und bei dem Wort, wenn der Gast das sagt, und bricht der Podcast einen voll schnell ab, ne?
Weil?
Das heißt, du sagst zum Beispiel Zugmaschine ist dein Safe Word. Und irgendwann hast du mal keinen Bock mehr zum Reden als Gast bei dem Podcast und sagst du Zugmaschine und bam ist aus, ne? Und da war letztens einer, der hat 6 Stunden geredet.
Ja, ich habe die Zeit-Podcast, das war eigentlich immer so die Tagesnews irgendwie so.
Ja, Zeitmagazin.
Zeitmagazin-Podcast,
ja. Und 6 Stunden, das war irgendwie sehr langatmig, das war die IT-Geschichte. Ja, wurscht. Okay, reden wir was anderes.
Apropos langer Podcast, ich habe das Ganze zum Schluss aufgeschrieben, ja, aber der Russell Brand war beim Joe Rogan. Also ich bin ja dezidierter Joe Rogan-Fan. Und den Russell Brand, das ist so ein Schauspieler, der eigentlich nur von Drogen, Alkohol und Sex gelebt hat. Und der jetzt voll die spirituelle Phase hat, irgendwie seinen eigenen Podcast gemacht hat und so. Und der war, glaube ich, schon 3-mal beim Joe Rogan. Und das ist jetzt die 3. Folge. Es war recht cool. Sie haben über Ayahuasca diskutiert, über DMT.
Über was?
So. Ayahuasca ist dann so das moderne LSD. Das ist so bewusstseinserweiternd. Und also war aber wieder 3 Stunden. Also war echt gut. Und du mir die vollen 3 Stunden reingezogen, weil irgendwie, ich weiß nicht, die haben dann einen guten Gesprächsfluss, die haben einen Spaß und dann Jiu-Jitsu trainiert da mittlerweile und spannende Weltanschauung, wenn sich ein Mensch so, wenn man es immer sagt, der Dr. House war immer bekannt, dass er gesagt hat, people don't change. Und der Russell Brand ist dann irgendwie einer, der wirklich eine Wende geschafft hat und der jetzt irgendwie voll auf der spirituellen Schiene und ja cool, und hat seinen eigenen Podcast und bringt den jetzt aber irgendwie zum Netflix von Podcast, irgendwie hinter einer Paywall und ja, also hörenswert. Also eben mal die vollen 3 Stunden gegeben und das war wieder mal.
Paywall-Podcast.
Ja, da gibt es immer ein neues Service. Eben der Ding hat das auch, der Sam Harris, dem das ein paar Mal angesprochen. Es gibt so eins, so wie Spotify oder Audible. Audible ist ja da, du hast ja Audible-App genauso, bist du genauso Audiobook-süchtiger wie ich. Und Audible geht ja her und hoffentlich kommen sie einmal zu uns und sagen, Georg, Daniel, wir machen euch ein Angebot, wenn ihr exklusiv bei Audible seid, weil ihr so wertvolle Inhalte habt, dann gibt es dafür Kohle. Und dann darfst du aber nur mehr...
Ich gebe die Hoffnung jetzt auf, gell?
und dann kriegst du Kohle dafür, aber dann bist du exklusiv bei Audible. Und Spotify hat das ja, oder?
Spotify hat das aber keine Exklusivität, oder? Oder doch?
Da gibt es eigene, die nur bei Spotify sind.
Spotify hat ganze Podcast-Studios gekauft übrigens.
Okay.
Ja,
das ist halt, wie gesagt, ein Riesentrend. Podcast und da, das ist halt auch sein Ansatz. Jetzt, was ich irgendwie schade finde, weil er hat ja auch, wer ist denn da, Brian Cox, der hat ihn ja im Interview gehabt.
Großartig, ja.
Und die, was da, das sind dann 2 Briten und die gehen dann Inside Baseball, Theresa May und so und wie es um England steht und so. Okay. Aber ist halt schade, dass er hinter der Paywall verschwindet, aber er sagt, du, für ihn ist das richtige Konzept, was der, im Gegensatz zum Joe Rogan, dass er irgendwie Werbung macht oder Patreon, er sagt einfach, passt, ich mach das und das ist so anscheinend so ein Service wie Netflix, die sagen einfach, gib mir 10 Euro, dafür ist alle Podcasts an. Keine Ahnung.
Ja. Habe ich noch nie gehört, ja. Aber ich fürchte mich schon davor, weil es werden dann wieder 10 Euro, die irgendwo ausgeben müsste.
Ja, es ist schlimm, oder?
Ja, schon.
Da 10 Euro, OneDrive 10
Spotify,
Euro,
Netflix,
Spotify, Netflix, YouTube überlege mir immer wieder, weil du halt einfach dann ausschalten kannst.
YouTube.
Was ist das? 99? Dann kann ich ein Video starten und ausschalten und ich höre nur meinen Ton. Das kann ich ja nicht.
Ja. YouTube Music meinst du jetzt, ne? YouTube Music wird es jetzt übrigens als Gratis-Version geben auf Google Home. Und Amazon bietet da irgendwas an, einen Musikdienst, einen kostenlosen. Gleich wie bei Google durch mit Advertising, dass er gratis ist halt.
Sind jetzt zwei verschiedene Sachen, YouTube Music und YouTube Premium, weil da gibt es ja dann auch so eigenes
Folgen.
Ja,
ist dasselbe, ist dasselbe.
Es ist dasselbe.
Früher hat es gegeben YouTube Red und irgendwie kennt sich keiner bei Google aus.
Genau.
Aber ich glaube, wenn du YouTube Music hast, dann hast du keine Ads mehr.
Und
das war das YouTube Red früher.
Es gibt ja diese YouTube Red eigene Vlogger, die nur dort noch veröffentlichen, oder der Vsauce hat irgendwie so eine Serie von 10 Folgen und die musst du auch zahlen. Also, ja, keine Ahnung.
Ja, also ich habe letztens gesehen, man kann auf YouTube auch Filme kaufen schon, Slapshot zum Beispiel. Kennst du den Eishockey-Film damals? Ja, ziemlich brutaler Ding.
Okay.
Also, sehr lustiger Film. Kannst du auf YouTube auch kaufen, ist mir letztens aufgefallen.
Okay.
Ist auch bei uns schon, ja.
Okay,
cool. $10 kostet der Film. Dafür gehört er dir dann, solange du den Account hast.
Achso, okay. Ah, das ist ja cool. Weil oft ist es ja nur leihen, oder? Also, ich meine, du kannst Apple...
Ja.
Kannst du kaufen auch, aber...
Ich meine, das mit den ganzen digitalen Nachlass und so Sachen ist schon ein Thema oder so. Früher hast du die DVD noch weitergeben oder so, oder hast du herschenken können. Ein das Account kannst du jetzt nicht weitergeben.
Ja,
ne?
Ja, stimmt. Ja, ist immer mit Audible dasselbe, oder? Du mietest ja quasi auf...
Ja, auf die Zeit lang, wie lange du den Account hast, ja.
Ja, genau.
Eigentlich komisch. Übertragen kannst du es auch ganz theoretisch.
Okay.
Also eine E-Mail-Adresse änderst du im Account. Geht.
Was tut sich sonst?
In
der großen weiten Welt.
In Amerika, sind wir gerade in Amerika geblieben, gell?
Mhm.
Hast du den Mueller Report gelesen?
Adam Curry,
ja?
Und John C. Dvorak.
Ja?
Und ich bin dann eingeschlafen.
Okay. Also ich finde den Mueller Report, ich habe nur Auszüge gelesen und zwei
Einfassungen. Du hast wirklich gelesen, oder
was? Nein, Auszüge gelesen. Also
aus
Artikel
diesen?
Über den 448 okay. Seiten habe ich nicht gelesen. Ich bin ein Deppert. Also irgendwo ist meine Zeit auf dem Planeten schon noch zu short, um sowas zu tun. Aber ein paar Artikel habe ich schon drüber gelesen, ein paar Videos drüber gesehen, ein paar Podcasts auch drüber gehört. Also sind teilweise schon arge Sachen drin, die Trump an die Grenze vom Impeachment bringen, ja. Also wirklich.
Nicht dein Ernst.
Oh ja, oh ja, oh ja.
Was habe ich irgendwo gelesen? Ja, der Trump wird das alles für sich auslegen und das wird da volles
Tut er ja wohl auch. Und die Demokraten sind zu feig, um das Wort Impeachment überhaupt in den Mund zu nehmen oder so. Aber es ist auch definitiv einiges drin und das dann nach seiner Präsidentschaft ganz sicher auch noch geahndet wird. Beispiel sein, den Chefjuristen im Weißen Haus, den Don McGahn, den hat er zweimal vom Wochenende angerufen und ihm gesagt, er soll den Mueller loswerden. Ne?
Ja.
Ja. Und das ist definitiv Obstruction of Justice, also Eingriff in die Justiz und so weiter. Das kannst du nicht machen. Und der Dings hat ihn ja bewahrt davor, dass er wirklich, dass er jetzt schon da ist, indem er es nicht gemacht hat. Ja. Aber dadurch. Und dann ist ein anderes Anwaltsteam ins Weiße Haus gekommen und die haben dann gesagt, ja, wir kooperieren jetzt mit Mueller und so weiter. Und das war der Horror für ihn, weil dadurch hat der Don McGahn auch kollaborieren müssen hat der zusammenarbeiten müssen mit dem Mueller und dann sind, ja, der hat auspacken müssen und so pflichtbewusst wie er ist, hat er immer die Wahrheit gesagt. Also da ist einiges drin.
Da Adam Curry gemeint, sein großes Glück ist, dass er keine E-Mails schreibt. Er bespricht alles mündlich und dann ist halt jetzt Aussage gegen Aussage. Es ist halt Sache.
Genau, ja.
Weil wenn der ihn anruft und sagt, du musst ihn loswerden, ja.
Das war ja eines der großen Pechdinger, die, wie hat er geheißen, Nixon gehabt hat. Nixon hat ja jedes Gespräch aufgezeichnet, der war ja paranoid. Nixon hat jedes einzelne Gespräch aufgezeichnet und irgendwann sind dann zufällig 19 Minuten gefallen und das war die Smoking Gun damals. Ne? Okay. Aber zurück zum Mueller Report, der Müller-Bericht eigentlich. Ja.
Müller-Bericht.
Der Müller-Bericht.
Kennt kein Mensch.
Da gibt es diese PDF Association.
Okay.
Hast du von der schon was gehört?
Na, ich habe nur heute gehört, es gibt ein suchbares und ein nicht suchbares
genau.
PDF.
Also die PDF Association hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, wie technisch mies und schlecht gemacht das PDF war. Also 448 Seiten sind 153 Megabyte, wenn ich mich richtig erinnere.
Als Bild oder als suchbarer Text?
Als gescannten Links. Natürlich machst du es gescannt, damit die Schwärzung wirklich eine Schwärzung ist.
Mhm.
Und nicht wirklich wieder suchbar ist oder so.
Weil okay. Also das war bewusst so gemacht?
War bewusst so gemacht, nur hätte man es schon ein bisschen optimieren, komprimieren und vor allem wieder suchbar machen können. Zumindest das, was da ist halt. Ne? Also das ist auch einer der Aspekte, die ich ganz lustig finde. Und den zweiten, wenn du auf Amazon.com gehst und dort nochmal ein Report findest, findest du dort von diversen Verlagen angeboten, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Ausgaben vom Mueller Report, der ohnehin kostenlos verfügbar ist. Ja.
Zum Kaufen dann quasi.
Ja, zum Kaufen natürlich, ja, ah, genau. der Grund dafür ist aber recht cool. Der Grund dafür liegt darin, dass in Amerika so Government Documents, also alles, was da steht, an Dokumenten und an Wissen und dann irgendwas veröffentlicht, kostenlos für alle zugänglich sein muss. Das ist automatisch in der Public Domain. Und das bringt mich jetzt wieder ein bisschen weiter oder so. Das bringt mich zur NASA zum Beispiel. Alle Erkenntnisse, die NASA hat, alles, was die NASA dokumentiert hat, alles, was die NASA an Forschungsergebnissen irgendwo gesammelt hat, ist für die Menschheit gratis offen dokumentiert dann.
Das ist ja also dieses Hubble Picture of the Day oder so.
Zum
oder
Beispiel. Das kostet den Hernehmer schon seit den 60er Jahren alle NASA-Sachen oder alles, was amerikanische Forschungsinstitutionen, wenn sie staatlich sind, oder alles, was amerikanische Regierungsinstitutionen veröffentlichen, ist komplett frei. Damit kannst du T-Shirts drucken, damit kannst was weiß ich machen. Ja. Mhm. Oder auch eben veröffentlichen wieder auf Amazon.
Also und dafür Geld verlangen.
Und dafür Geld verlangen, ja. Gut, ein paar von diesen PDFs oder ein paar von diesen E-Books, die sind auch noch angereichert mit ein paar Artikeln noch. Also die Washington Post hat eine eigene Edition außergebracht halt. Aber ist trotzdem lustig. Irgendwie. Stell mir das vor, der krasse Untersuchungsbericht oder so am nächsten Tag auf beim Hein zum Kaufen. Ja.
Geht man machen, war ein Geschäftsmodell. Ja. Aber was hat jetzt diese Association gemacht? Diese?
Ja, die hat einfach gesagt, das PDF, das die erstellt haben, ist also handwerklich schlecht.
Also, ach so, okay. Also die haben jetzt nicht das dann suchbar gemacht und abgetippt oder so? Oder wer hat das?
Nein, das kann ja jeder suchbar machen. Also du ladst dir das PDF aber und
so,
Acrobat Pro hat da OCR drin und dauert halt eine Zeit, aber eine Stunde hast du es.
Okay, also aber unterm Strich ist es jetzt nicht gut für einen Trump. Vielleicht für eine Wiederwahl könnte es ein bisschen ein Stolperstein werden.
Ich glaube, bei der Wiederwahl wirklich weniger, als wenn er nicht mehr Präsident ist. Wenn er nicht mehr Präsident ist, dann definitiv. Ja. Ansonsten weiß nicht, wie die Demokraten drauf losgehen oder so. Aber es ist spannend anzuschauen irgendwie. Mhm. Vor allem spannend anzuschauen aus europäischer Sicht, wenn du Fox News und CNN zum Beispiel anschaust, die beide halt sehr ins Extreme gehen mittlerweile. Und wenn du beide wirklich siehst und beide wirklich vergleichst, dann denkst du, Alter, berichtet sie über das Gleiche oder ist das.
Ja. Das ist geil. Hm. Aus Amerika kommt ja auch ein Trend so. Also, ich habe halt nur irgendwo gesehen: Headline, 90% aller Flugdings werden Gesichtserkennungs. Also, wenn ich irgendwo in einem Flieger steige, wissen die, also Datenschutzgrundverordnung hin und her, aber automatische Gesichtserkennung, die extrem gut funktioniert. Also, es ist ja oft echt erschreckend. Ich habe ein Foto noch nicht einmal gescheit aufgeladen, sag mal Google Fotos schon, ah, ist das der und der auf dem Foto? Und also, die Technik ist ja wirklich mehr als ausgreift und da gibt es auch irgendwelche News oder was?
Ja, also, die österreichische Bundeskriminalamt hat da Software gekauft. Für diese Gesichtserkennung, vermutlich bei IBM, und die hat damit geholfen, sie besser zu machen. Ja.
Gehwag.
Ja, ich weiß. Und die wird da wirklich eingesetzt jetzt, ja. Also die ermöglicht Erkennung in Echtzeit. Das heißt, wenn du irgendwo gehst oder so und du wärst der Krimineller oder Bombenleger bekannter oder so irgendwas, dann wird die Kamera sofort anschlagen und sagen, hey, der Gullner schaut eigentlich aus wie der Rajiv.
Das ist die Vorstufe zu dem, was wir in China haben, oder?
Die Vorstufe zu 1984, ja.
Zu Social Score und irgendwie Dagolnar, der Böse, ja.
Genau, das ist 1984 eigentlich. Das ist keine Vorstufe mehr, das ist schon das. Also wenn du das Buch liest, wir sind am besten Weg dorthin, und wenn wir nicht schon längst dort sind, ja. Natürlich immer wieder mit dem Argument, dass das eine oder andere Verbrechen da auf...
Welche Verbrechen?
Ja, Terrorismus und so, ne?
Was haben wir für eine...
Ja, ich weiß, ja.
Ja, jetzt nehme ich eigentlich deine Position ein, die du immer gehabt hast.
Ja.
Okay. Wir wissen, taugt uns beiden nicht, und irgendwie die einzige Lösung ist, sich in die Osttiroler Berge zurückzuziehen und dort irgendwie autark mit Solarzellen und Wasser zu leben und dann einfach die Gesellschaft hinter sich zu lassen.
Haben sie keine Kameras?
Irgendwo werden die Drohnen drüber fliegen.
Aber genau.
Dabei haben wir auch noch keine Kameras.
Dabei sind noch keine Kameras, na gut. Na, aber das ist wirklich, das geht in die Richtung hin, wie dieses Social Profiling in China und das ist echt zack. Es gibt aber in dem Bereich Gesichtserkennung auch eine gute Nachricht, und da sieht man nämlich, warum das eine Zache-Geschichte ist. Die kommt von Microsoft. Microsoft ist von amerikanischen Bundesbehörden auch gefragt worden, hey, habt ihr so eine Software? Haben sie gesagt, ja, haben wir schon, aber euch verkaufen wir es nicht. Warum? Weil es menschenrechtswidrig ist oder große Gefahr für Menschenrechte darstellen kann oder große Problematik sein kann. Erinnerst du dich, voriges Jahr, so Mitte des Jahres, hat es gegeben eine große Diskussion unter den Angestellten von Google, ob Google wieder nach China gehen soll.
Ja, stimmt, ja.
Und ich habe auch gesagt, nein, schaffen wir nicht, können wir nicht vereinbaren mit uns oder so. Im Hintergrund werden sie wahrscheinlich immer noch arbeiten dran, weil den größten Markt der Welt will man nicht so schnell aufgeben. Aber immerhin hat Microsoft geschafft, dass die sagen, nein, wir tun es nicht, wir wehren uns dagegen, wir machen jetzt mit euch mal keinen Umsatz. Und weil da die Rufschädigung viel, viel größer sein kann, weil die Gefahr für Menschenrechte größer ist. Die österreichische Polizei unter Kickel hat kein Problem damit. Na,
Prävention.
Ja, Prävention.
Was ich habe ja...
Nochmal zur Erinnerung zu rufen, der letzte große terroristische Anschlag mit mehreren Toten in Österreich war in den 80er Jahren. Oder vorher noch. Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Die OPEC-Krise. Ja.
Okay.
Also, es gibt ja keinen Grund, warum wir in Angst und Panik in Österreich, in fucking Österreich leben sollen. Ja.
Ja. Schwieriges Thema. Aber wir haben... Das neue iPhone hat die Gesichtserkennung und ich habe mich da lange dagegen gewehrt, weil ich mir gedacht habe, wird nicht wirklich funktionieren. Mhm. Und wie gut die Software eigentlich funktioniert, merke ich immer wieder. Das ist wurscht, ob ich eine Sonnenbrille aufhab, wo der eigentlich die Augen gar nicht sieht, sondern nur Mund oder Nase oder was auch immer, was er tut. Oder wenn ich mein Gore-Tex-Jacken bis zur Nase aufhab und er nur die Augen sieht, der späht immer auf. Das ist irre, wie gut das ist. Und da gibt es auch dann keinen Weg um. Du kannst auch keine Ticks abmanteln, irgendwie, dass es dein Gesicht verzerrt und dann irgendwie bist du nicht mehr erkennbar oder so. Also,
ja.
Irre. Also was die Software kann und ja, schauen wir mal, was er dann mit und letzten Endes tut. Gott sei Dank sind wir beide keine Verbrecher, Georg. Wir haben nur einen harmlosen Podcast, wo wir uns betrinken. Nee, und deswegen brauchen wir keine Angst haben, weil wir tun ja nichts Schlechtes.
Irgendwann gibt es eine Bilderkennung, dann hast du sie, boah, der hat da ausgefallene Chilisorten noch am Balkon.
Genau, der gehört einmal Social Score gleich einmal runter und der Georg ist auch.
Ja, wir sind übrigens am Balkon bei mir, gell? Da drüben gibt es Strandkalan, obwohl die schon nicht so gut aus. Die haben wahrscheinlich einmal das Gold gekriegt. Dann haben wir da Chilis, dann haben wir da Paprika, dann haben wir da Salat, dann haben wir da
was ist Basilikum?
Das? Nein, Knoblauch.
Wo ist
Basilikum ist ja, Basilikum. Da drüben weiter. Wobei, der ist auch schon eher zusammengegangen. Und dann ein bisschen Minze und ein bisschen Stachelbeeren, eine Kirsche und Heidelbeeren. Was sag ich noch? Oregano.
Fast autark, lebst schon fast autark. Keine Tomaten noch, weil ich bringe
auch Schweindelfalten.
Schweindelfalten, deine Händel, so zwei Eier am Tag oder was?
Ja, genau.
Deine Erdäpfel.
Ja, Gerste, Hopfen, fällt auch noch irgendwie.
Holz, Gott sei Holz.
Es ist ja Ostern und Ostern in Kärnten ist ja ganz was Besonderes. Das merkt man als Wiener oder als Burgenländer gar nicht. Da macht man ja an Reinling eigentlich. Ne? Kärntner Reinling ist bekannt, ja.
Warte, und das Schlimmste daran ist, man isst ihn mit dem Schinken.
Ja, das kennt ich gar nicht. Nein, das kann ich gar nicht. Viele kennen das und viele sind enttäuscht, wenn man das nicht macht in Kärnten, aber nein, muss man nicht. Man muss kassiertes Brot mit Schinken essen. Aber ich habe heuer auch viel Reinlinge gemacht.
Boah.
Mhm.
Viere.
Selbst gemacht.
Für die Neffen.
Auch. Ist irgendwie daneben gegangen.
Oh. Bist dann zum Spar gefahren, hast dann.
Ja, zum Bäcker des Vertrauens, ja. Nein, ich habe den schon weitergetan. Die Kritik war nicht ganz so schlecht, aber er ist nicht aufgegangen und so. Also ja, ich glaube, es ist, um sich die Arbeit zu sparen, also die 8 Euro ist besser investiert, wenn du zum Bäcker gehst, ja.
Zeit und alles rechnest dann.
Ja, was man kriegt dafür ist aber Likes auf Facebook, auf Instagram. Und ich habe die Geschichte jetzt nur ganz am Rande mitverfolgt. Instagram hat sich überlegt, ob es den Like-Count wegtut.
No!
Oh, ich rede
für den Like-Count. Warum sollte ich dann was posten, wenn ich nicht weiß, wie viele Likes gekriegt habe?
Genau, das wird der Grund da sein, warum er nicht dabei ist. Aber es gibt größere Problematiken rundherum, warum Likes so viel mehr zahlen als sonst, ja. Zum Beispiel gibt es, das ist draufgekommen, nämlich da gibt es eine Studie von der amerikanischen Uni, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, irgendwo, dass die Anzahl der Unterorte, von denen Fotos von Touristen gemacht werden, immer weniger werden. Mhm. Das heißt, die Leute gehen in Zeiten wie diesen, jetzt wenn sie nach Paris gehen, gehen sie zum Eiffelturm oder zu Notre Dame und der Rest wird nicht fotografiert und nicht auf Instagram gestellt. Ja?
Okay.
einerseits das, weil wenn du heute ein Foto von Notre Dame machst, dann kannst du sicher sein, dass du 20-30% mehr Likes kriegst, weil es einer der High Key Points in Paris ist. Wenn du ein Klangfurter Foto vom Lindturm machst, dann kriegst du wahrscheinlich auch 20% mehr Likes, als wenn du ein Foto von Pumpe machst, den keiner kennt außerhalb von Klangfurt. Ja? Und das führt zu ganz bizarren Begebenheiten oder Problemen. Jetzt gibt es zum Beispiel Nationalparks, die sind in Amerika komplett überfordert, weil irgendwo ein einziger Weg nur zu irgendeinem touristischen Ding hinführt.
So geil. Ja, in Japan.
In Japan wahrscheinlich. Und dort trampeln sich die Leute irgendwo am Pfad durch die Wildnis. Und nur um dieses eine Foto zu machen, und Leute sterben dabei oft. Also, ich habe da irgendwo gelesen, wie das gelesen habe. Es ist in Colorado, wie heißt denn das? Das ist die Schluchten.
Rocky Mountain?
Grand Canyon. Okay. Und es ist eine dreistellige Anzahl, schätzt man, von Leuten, die bei Selfies gestorben sind schon.
Was? Ja, in Japan habe ich das mitgekriegt, da gibt es eben diese, wo sie alle mit den Boteln fahren, links und rechts Sakura, Kirschblüten, und da war dann wirklich, da waren Security-Leute dort, 8 Security-Leute, da war vorher wie beim Konzert, also so Absperrung und dann in so einem Zick-Zack, damit du dann irgendwie die Leute irgendwie, ordnest oder irgendwie in einen Fluss bringst, und dann stehst du dort eineinhalb Stunden, ich habe da eher ein Foto gepostet, eineinhalb Stunden, damit du dort dann dieses eine Sakura-Foto machen kannst. Und in Hallstatt, also das haben wir bei diesem Megatourismus, in Hallstatt ist es auch, du fährst oben auf diesen Parkplatz zu, alle Japsen, alle Chinesen aus, zack, alle machen das gleiche, alle das gleiche Foto, und dann alle wieder rein im Bus und weiter. Aber, und du glaubst, dass wenn jetzt man ein Like schafft, ist aus, dann ist Instagram vorbei. Das ist ja Instagram wurscht, ob da die Leute runterfallen, oder? Das ist ja nicht... Ich meine,
wurscht ist es ihnen nicht, aber das ist ja nicht verantwortlich dafür, was die Leute tun. Ja,
ja. Und dann, wenn sie jetzt die Likes abschauen, nein, es kommt nicht. Also es ist ein nobler Gedankengang, aber es kommt nicht. Sicher nicht. Ja. Bei den Videos hast du das Problem. Ja. Du siehst ja nur die Aufrufe, du siehst ja nur, ich intern sehe dann, wer es geliked hat. Als Externer, wenn du durch meinen Feed scrollst, siehst du nur, wie viele Leute es aufgerufen haben.
Das finde ich eigentlich komisch, das habe ich immer schon komisch gefunden. Warum sehe ich dort Aufrufe und Likes? Eigentlich Aufrufe werden ja viel, ist ja privater unter Anführungszeichen. A Trade Secret.
Trade Secret. Wie viele Leute sind wirklich auf meinem Feed?
Boah, da habe ich letztens gesehen, oder letztens gewundert. Also, da gibt's Soundcloud, kennst du, oder? Ich weiß nicht, was da los ist, aber Soundcloud dürfte irgendwie kaputt sein. Der Verge zum Beispiel, oder Vergecast, die haben 300.000 Follower auf ihren Account von Soundcloud, genau. Was glaubst du, für Leute das anrufen? Eine Folge?
Wahrscheinlich nicht so viel, was es über iTunes zählen.
150.
Ja, das glaube ich schon.
Ja, aber 300.000 zu 150. Nicht 150.000 zu 150.
Naja, aber ich bin dort auf Soundcloud, ich follow denen, weil ich eine Connection zur Brand habe, aber den Podcast selber hole ich mir noch über iTunes an. Warum soll ich den über Soundcloud zählen?
Genau, das ist die Frage. Warum soll ich Soundcloud überhaupt noch nutzen?
Ja, aber Soundcloud ist jetzt independent. Also Soundcloud ist eigentlich keine Podcast-Plattform.
Aber trotzdem sind dort viele Podcaster auch. Scheinbar wird denen das nicht angeguckt. Echt arg, ja.
Ja, aber Soundcloud ist so für die independent DJs und Musiker. Also da ist eigentlich, das ist zweckentfremdet. Aber,
Ja, und ich mache übrigens auch Fotos auf Instagram und mache es auch nur, weil ich hin und wieder ein paar Likes kriege. Ich gebe es ja zu, ich bin ein Like-Hur, oder wie haben wir gesagt haben. Ich hätte noch ein Thema und dann quatschen wir über andere Sachen von dir noch.
Ja, Facebook haben wir noch, oder? Mit den Passwörtern?
Es ist keine News mehr. Facebook hat wieder mal Passwörter verschlammt.
Weißt du, was, wenn jemand in meinen Facebook-Account einhackt, bin ich sozial total am Ende.
Habe ich nicht einmal ein Handy schon gehabt oder so mit der Malis? Und haben wir dann nicht einmal schon reingeschrieben?
Das andere Problem ist, da war ja einmal eine Zeit, wo sie gesagt haben, oder irgendwie eine 8 Stunden oder so, was sie gesagt haben, private Nachrichten stehen ganz normal bei dir im Feed. Kannst du dir das erinnern? Das war so Backlines-Kirchheim-Zeit, das muss ewig her sein, 5, 6, 7 Jahre.
Und das aber es ist hat so, nicht alle betroffen, bei mir hat es damals nicht betroffen.
Stell dir das einmal vor, das, was du privat, oder was ich privat mit meiner Schwester schreibe, steht irgendwo public im Feed.
Mega Sache. Also bei mir ist das nicht zugetroffen. Also hat, bei mir war das nicht, glaube ich.
Ich meine, das Schlimmste war ja jetzt, die letzte Woche war ja zweimal Facebook, Instagram und WhatsApp down. Ich habe Schweißausbrüche gekriegt. Ich war ja kurz davor, einen Neff zu rufen, weil irgendwie, was das, eine halbe Stunde offline ist ja schon mega zart.
Ja, einmal war das letzte Eishockey-Spiel, da ist es mir nicht einmal aufgefallen.
Also okay. Na, aber wenn WhatsApp nicht geht, ich meine, Facebook, Instagram tut mir weh, ja, ist wurscht, aber WhatsApp nicht geht, dann ist irgendwie, was weil du machst mit irgendwie, du machst ja heutzutage keinen Treffpunkt mehr aus. Du sagst ja nicht, wir treffen uns dort, sondern du schreibst da drei Minuten vorher, wie schauen wir aus. Und dann SMS oder was? Also das ist schon.
Ja, irre. Von der Bedienung her, von der Usability her ist SMS fast so wie WhatsApp.
Muss ich jetzt sagen. Ja, aber du musst einmal den Intellekt haben zu sehen, es ist nur ein Hackerle, ich krieg nichts aus, ich krieg nichts ein, du musst einmal checken, dass die Nachrichten nicht gehen.
Ja, das größte Problem ist ja bei WhatsApp, dass es nicht drei Hacker gibt.
Es gibt ein blaues, oder? Gelesen.
Ja, gesendet? Gesendet?
Gelesen.
Weggeschickt, gesendet und empfangen. Und blau ist es, wenn er es empfangen hat. Und gelesen hat, geöffnet hat, ja. Und sinnerfassend gelesen war das dritte. Jetzt gehen wir mal von die Tagespresse. So. Also. WhatsApp führt ein drittes Hackerlein. Sinnerfassend gelesen.
Ja. Aber also. Das hat mit dem Down oder nichts zu tun, oder diese Passwörter, das da irgendwann versucht hat. Oder weiß man, warum die
Down war? Ich weiß es nicht. Die haben mich dafür aber nicht besonders interessiert. Ein letztes Ding möchte ich noch, ich hätte noch einen Tipp zum Lesen. Mhm. Echt ein langes Stück zu lesen. Mhm. Artikel auf The Verge, wirklich, wirklich sehr episch lang oder so, über ein Kulturgut Sonderklasse, na, wie sagt man da?
Sondergleichen.
Danke. Mit taugen Schriftarten so, Typografie ist ganz was Wichtiges oder so. Und eines der Ikonen der Typografie ist die Helvetica. Und die Helvetica wurde so ins 21. Jahrhundert befördert. Und
inwiefern?
Inwiefern, ja, man muss dir vorstellen, es gibt irre viele Sprachen und Schriften, die Helvetica unterstützt, ja, von osteuropäisch bis hin zu was ich was überall. Mhm. Und die hat man ein bisschen modernisiert. Eine Schriftart heutzutage hat ja andere Notwendigkeiten als in die 1950er Jahren, wo die Helvetica entstanden ist. Helvetica muss nicht mehr große Plakat-Dings da machen, sondern muss in kleinen Displays und kleinen Schriftgrößen auch gut lesbar sein und so sagen. Und diese Renovierungsarbeiten zur Helvetica Neue hat es auch Renovierungsarbeit schon gegeben, mal in den 90er Jahren war das, glaube ich. Die jetzige heißt Helvetica Now. Und The Verge hat dann wirklich ganz, ganz guten Artikel über wie ist diese Helvetica ins 21. Jahrhundert gebracht worden. Also wir verlinken es in den Shownotes und das ist echt ganz gut, ja.
Wer ist da der Urheber? Ich meine, ich verwende es immer, weil ich mir denke, okay, mit der Schrift bin ich safe. Also wenn ich von einer Firma keine Fonts kriege oder so, dann nehme ich immer Helvetica, weil das fragt keiner nach, das passt. Das ist irgendwie so die, weiß ich nicht.
Muss jetzt ganz schön selbst schauen. Die Schriftdesigner sind Max Miedinger und Eduard Hoffmann. Okay. Schweizer oder Deutscher sind es.
War mega. Und die haben das irgendwie public, weil ich kann ja jeder verwenden, oder? Weil es gibt ja Fonts, die musst du kaufen wissen das.
Nein, das ist sehr wohl geschützt.
Jetzt sind ja die Superstars der Typografie, oder?
Linotype ist da dahinter, denke ich jetzt einmal. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Steht aber in der Geschichte auch drin, die verlinkt ist da. Die gibt es überall, ja, aber Schriften ist eines der meist raubkopierten Dinger überhaupt. Ne? Stell dir vor, du hast jetzt einmal die Helvetica New Now gekauft. Ja?
Mhm. Ich kaufe den nicht, druckst die ist ja drauf, die habe ich am Computer.
Das ist die Areal.
Ja, aber wenn ich ein Video mache und einen Untertitel brauche, kann ich Helvetica auswählen in meinem Final Cut und kann das verwenden.
Adobe liefert es vielfach mit, das kann sein, ja. Ich glaube, Adobe liefert sie mit, okay, mit vielen Dingen, aber Adobe musst du auch Lizenzgebühren dafür bezahlen. Mhm. Aber stell dir vor, du kaufst jetzt eine Schrift dort und du gibst es der Druckerei und die Druckerei braucht natürlich die Schrift da, um das wirklich zu drucken, ja, drucken zu können. Ja. Außer du machst schon fixfertige PDFs und so weiter, aber selbst da kannst du irgendwie ausholen. Ja. Aber ja, Schriften werden getauscht ohne Ende, glaube ich, immer noch. Ja.
Du meinst jetzt, du musst dann die Schriftart der Druckerei teilen, damit sie das drucken kann, aber es wäre ja Fair Use irgendwie, oder? Weil die Druckerei erstellt
das
ja nicht.
Das ist ja irgendwie erlaubt oder so, ja. Nur müsste jetzt die Druckerei dann löschen und ich weiß nicht, wie das passiert. Ja, also Helvetica Now, wie das entstanden ist, cool, was dazu geführt
Link
hat,
in die Show Notes.
Wie die Veränderungen, Link in die Show Notes.
Wenn es dazu eine Audioversion gibt und einen Podcast, dann hole ich mir so.
Genau.
Ja, was hast du denn zu Ostern verschenkt?
Oh, was habe ich verschenkt zu Ostern?
Zum Gönne seine Buben und so.
Halt gar nichts eigentlich, aber ich kann jetzt nicht sagen, was die kriegen, weil das ist eine längere Geschichte und dann wird jetzt was spoilern, dass der Philipp bald kriegt. Ist eine lange Geschichte.
Vorbei. Oh, ist eine lange Geschichte, ja. Okay. Aber wenn so, so Ostern...
Ein Rheinling eigentlich, ja.
Bitte?
Ein Rheinling eigentlich, ja.
Ein Rheinling?
Ja.
Okay.
Also kennt man aber auch ein Rheinling. Eigentlich schenkst du ein Rheinling, ein rotes Ei und das Silbermünzen.
Silbermünzen?
Ja, ist jetzt nicht so goldschatzmäßig, aber das erkennt man braucht. Du schenkt der Onkel dem Patenkind.
Ah ja.
Ja? Okay. Skotl nennt sich das dann.
In der Neuzeit verschenkt man oft einmal hier und da Computerspiele, oder?
Ja, ich nicht.
Nee, was? Ich bin der Gamer von uns zwei, ich darf die Geschichte, deswegen darf ich die Geschichte bringen.
Ja, ich hätte ja was, also ich spiele ja hin und wieder. What? Und gerade letztens mit der Anna geredet, dass wir es wieder machen müssen.
Singst du das?
Genau.
Es ist kein Spiel.
Es ist ein Trinkspiel.
So psoffene Unterhaltung, ja. Ja, genau. Aber wenn du halt so eine Kinder und jetzt zu Ostern, natürlich verschenkt man Spiele und dann kommt immer wieder mal die Diskussion so, was dieses FSK an dem, weißt du, also ich weiß ja nicht, wer das, vielleicht du hast einmal da zu deiner journalistischen Zeiten, glaube ich, über mal, ne? Da gibt es irgendwie eine Organisation, die bewertet das und sagt halt, das die und die Geschichte oder das, wenn in dem Moment, wo das drinnen ist.
FSK heißt freiwillige Selbstkontrolle, das sind die Spielehersteller selbst.
Ja, aber es gibt einen, der, die, es gibt auch Organisationen, das ist ja FSK, gibt es ja für Filme auch und es ist auch Organisation, die das bewertet. Ich sage, in dem Moment, wo Gewalt drinnen ist, in dem Moment, wo Blut drinnen ist, in dem Moment, wo eine Brust zu sehen ist, ist es automatisch FSK 16. Also es gibt da so ein Regelwerk, an dem sich irgendwie alle halten und so. Und du hast die coolen Spiele und ich beziehe das jetzt einfach, ich will jetzt gar nicht über Ostergeschenke reden, ich beziehe es jetzt auf mich selber. Ich war sicher keine 14, wo ich FSK 18 Spiele gespielt habe. Und wenn ich mir heute, ganz ein blödes Beispiel, wenn du die Gebrüder Grimm-Märchen hernimmst. Die sieben Geißlein und den Wolf.
Ja.
Okay, das liest man. Wie alt muss ein Kind sein, damit man dem Kind die sieben Geißlein vorliest?
Also ich weiß nur, Little Red Riding Hood, Rotkäppchen in Amerika ist ab 18.
Ja, passt, da brauchen wir eigentlich
oder
nicht mehr weiterreden.
Oder 16, ab 18.
Da brauchen wir also, eigentlich ja. nicht mehr weiterreden. Das ist nämlich genau mein Punkt, auf den ich aussehen will. Mhm. Die gehen her, schneiden dem Wolf bei lebendigem Leib den Bauch auf, legen dem Wolf bei lebendigem Leib Kieselsteiner im Bauch und schmeißen ihn in den Brunnen. So.
Und wahrscheinlich sind Alkohol dann im Spiel. Irgendwer ein besoffener Onkel
irgendwer,
hat das immer Kind geschlagen vorher oder so.
Keine Ahnung. Aber da fragt keiner nach. Das sind so die Geschichten, die hast du, weiß ich nicht, jedes Kinderbuch, Gebrüder Grimm, das hast du von Anfang an der Zeit. Ich finde da zum Beispiel, ich kann mich erinnern, so die erste emotionale Störung habe ich gekriegt im Kindergarten, wo sie uns Karfreitag, weil Ostern, die Kreuzigung Jesus erzählt haben. Und mir ist das damals echt zu Herzen gegangen. Ich habe im Kindergarten fast zum Blären angefangen, weil mir der Typ so laut getan hat, den ich da aufs Kreuz aufgenagelt habe. Typ darf ich nicht sagen, aber den ich bin Agnostiker.
Ja, ja.
Also,
ja. Nein, ich nicht, aber ich bin ganz...
Ganz
ja, ohne. Warte mal, da fällt mir was ein. Das Leben des Brian am Freitag, Sendeverbot. Karfreitag.
Nein.
Am Karfreitag in Deutschland, Sendeverbot. In Österreich, glaube ich, gibt es keine Regel, aber wir hätten es auch wahrscheinlich. Ja. Und du darfst das nicht, und wenn du es sagst, dann nicht zur Unterhaltung. Dann muss das irgendwie als leer, also in der kommentierten Fassung. Ich weiß nicht, was das gibt.
Ja, ja also. Ich wollte jetzt keine Blasphemie betreiben. Also wo sie den Herrgott an das Kreuz genagelt haben. Mhm. Und ich weiß, es hat mich echt tief schockiert, wie kann man einfach einen Menschen aufs Kreuz nageln und das muss ja wehtun. Und ich habe das damals auch so, mir gedacht, boah, du hast einen Nagel, weißt du, weil du hast mit dem Kindergartenalter hast du das Gefühl, was ist, wenn ich mir mit dem Hammer selber auf den Finger haue, wie weh das tut. Und dann stell dir mal vor, du kriegst einen Nagel durch den Ding. Und das, also ich war damals komplett schockiert. So, und bei den Spielen ist es ähnlich. Das ist alles gesellschaftlich gut geheißen, die Geschichten, die Gebrüder Grimm und die Kreuzigung und alles cool. Aber bei den Spielen, wehe, man schenkt am 14-Jährigen ein FSK 18 Spiel und wirst als Verbrecher dargestellt und das kann ja nicht sein. Und konkreter Fall Diablo 3. Diablo 3 ist einfach, du kämpfst gegen Monster. Nix grob. Die Monsters sind nicht wirklich bewusst, die sind nicht conscious, die sind einfach irgendwelche Zombies, die kein Hirn mehr haben und so. Also ich hätte jetzt, oder ich habe, wie gesagt, mit 14 sicher Spiele gespielt, die FSK 18 waren und die Pops bis 40 jetzt geschafft, ohne großartige Verbrechen und ohne, dass irgendwie, ein bisschen gestört ist jeder von uns, aber dass ich grob gestört war oder dass ich irgendwie Amok gelaufen war oder sonst was. Und es gibt jetzt aktuelle, oder sie haben jetzt das ein bisschen untersucht auch oder angeschaut auch, es gibt einen Standardartikel dazu, wo die Themen eben Sachen, Games machen gewalttätig. Und da gibt's, ich meine natürlich, wenn dann irgendwo ein Amoklauf passiert, dann heißt es immer, boah, der hat Counter-Strike gespielt. Ja, aber so haben Millionen andere Kinder Counter-Strike gespielt, die nicht Amok gelaufen sind. Und da kausale Zusammenhänge zu ziehen, zu sagen, okay, nur weil der Counter-Strike gespielt hat, deswegen ist er Amok gelaufen, das ist, neben seinem Leben läuft so viel falsch, da ist Counter-Strike echt das Kleinste davon. Und die haben das jetzt einfach, also echt ein guter Artikel, den ich wirklich weiterempfehlen kann, auch für alle, die dann Weihnachten irgendwie eine Spiele verschenken wollen. Games, also die beleuchten unter anderem, Games machen gewalttätig, Games machen süchtig, was auch nicht wirklich Ding ist, und so auch immer, das ist soziale Isolation. Eine Parallele vielleicht, ich will nicht zu lang reden, aber Parallele vielleicht, man sieht immer wieder dieses Bild von diesen drei buddhistischen Affen, oder? Der die Augen zuhaltet, der die Ohren zuhaltet, der den Mund zuhaltet. Mhm. Und dann posen sie am vierten dazu und sagen, der ins Handy schaut, der ist alle drei von dem. Der sieht nichts mehr, der hört nichts mehr und der redet nichts mehr. Stimmt ja nicht. Was tun wir mit dem Handy? Was tust du, wenn du ins Handy...
Wir kommunizieren mehr denn je. Ja?
Absolut. Und es ist besser und du hast einfach Gespräche, qualitative Gespräche, brauchen wir nicht diskutieren. Lange Rede, kurzer Sinn, soziale Isolation stimmt auch nicht für Leute, da ganz ein cooles Beispiel, eben einer, der Muskelschwund hat, der nicht rausgekommen hat, mit World of Warcraft Freunde gehabt, die dann zu seiner Begräbnis gekommen sind. Also, Link in die Shownotes, Zeitverschwendung stimmt auch nicht, Link in die Shownotes. Wer überlegt, ob er einem 14-jährigen Kind Diablo 3 schenken darf, ich will keine Empfehlung aussprechen, aber schaut euch den Artikel durch, und Diablo 3 ist ein sehr, sehr harmloses Spiel.
USK heißt das bei Spielen übrigens, und das ist die freiwillige Selbstkontrolle der Unterhaltungssoftware GmbH, die in Berlin, das macht für Österreich auch mit. Denke ich jetzt einmal, ist von Österreich nicht jetzt die Rede, nehmen wir mal an, dass die Österreicher von den Deutschen das mitnehmen, diese Alterskennzeichnung, und als Gesellschafter, die der GmbH fungiert, der Game, der Verband der deutschen Gamebranche e.V., also das heißt, die sind Spielehersteller, und die obersten Jugend, Landesjugendbehörden in Deutschland, ist das ja sehr föderalistisch alles zusammen. Ich nehme an einmal, dass da Österreich keine eigenen Regeln hat dafür.
Wenn das heißt, so
alles kopieren. Es gibt in Österreich auch einen Verband der Unterhaltungssoftware. Aber grundsätzlich, die Altersfreigaben werden in Deutschland nicht voll anders sein als in Österreich, nehme ich an. Also da redet die Industrie mit.
Ja, aber es sind was die werden immer auf Nummer sicher gehen. Die werden immer sagen, FSK 21.
Was ich komisch finde, ist, also wir machen ja Software für Tourismusregionen, und Apple hat uns einmal eine App-Druck geschmissen. Ja, und hat uns gesagt, das ist nicht jugendfrei, was wir da machen. Gell? Wir so geschaut und haben gesagt, jawohl, lässig, wo hat der Kunde da Pornografie reingetan? Ne? Hat sich rausgestellt, der Kunde hat Wege erklärt, wie man in Gasthäuser kommt, und das darf bei Apps nicht unter 16 drin sein.
Ja? Nicht dein Ernst.
Ja, genau. Deswegen sind alle unsere Apps freigegeben ab 16 Jahren. Weil Touristiker könnten ja Wege zu oder Gasthäuser empfehlen oder so. Ne?
Ja gut, das verstehe ich ja. Alkohol ab 16 und so.
Rauchen, ja, das verstehe ich schon, aber du kannst ja Gasthäuser mit den Eltern auch Cola saufen. Ja? Trinken. Ja. Apropos trinken.
Apropos trinken. Ist schon bald leer, oder was?
Nein, ist nicht leer. Ich trinke so langsam. Ja, alle Xamum-Apps sind ab 16.
FSK 16.
Mhm. Außer die von... wohl. Das war die von Bingeborg, wo wir es zurückgekommen, weil unsere Labels in Gasthäusern hängen. Ja, so war das.
Wie genau muss man da drauf schauen?
Ja. Wo warst du letzte Woche eigentlich?
Zwentendorf.
In Zwentendorf. Jetzt muss man für unsere bundesdeutschen Zuhörer...
Den an.
Das sind wahrscheinlich schon mehr. Erklären, Zwentendorf ist ein...
Ja, ich habe das ja nicht... Also ich meine, Herz, die Kurier macht momentan Werbung.
Wer?
Kurier.
Ah, Kurier.
Im Radio, hörst du das gehört?
Oder wird Zwentendorf
verhindert und so und. Ja, okay. Ja, wurscht, egal, Nachrichten.
Zwentendorf ist eine Gemeinde, ein kleines Kaff im Tullnerfeld bei Wien.
Mhm. Und an der Donau.
An der wunderschönen Donau. Und das ist auch der Grund, warum dort der ehemalige Bundeskanzler Kreisky und die Regierung der 70er, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, ein Atomkraftwerk hinstellen wollte, oder? Mhm. Was ist da besonders an dem Atomkraftwerk? Was ist das Spezielle?
Ich muss sagen, also man kennt den Namen. Ja. Man kennt den Namen irgendwie, aber ich habe mich mit dem Thema nie wirklich beschäftigt, bis so eine Viertelstunde vor dem Termin, weil da tue ich immer dann die Sachen googeln. Also erstens mein Interviewpartner, damit ich weiß, mit wem rede ich, und die Location. Österreich wollte ein Atomkraftwerk bauen. Mhm. Beinhart.
Ja, ich meine, alle anderen haben sie ja auch.
Naja, aber ich meine, weißt du, wir haben ja Wasserkraft, wir hätten ja viel Potenzial für andere Sachen, und irgendwie ist das dann in letzter Sekunde, also mit dem Pressesprecher da geredet und der hat uns dann, was der sagt, dann die alten Aufkleber und die Befürworter und die Gegner und so, also das dürfte damals ziemlich ein Kampf gewesen sein in Österreich und irgendwie war dann so, dass der Kreisky, glaube ich, gesagt hat, wenn es gegen ihn ausgeht, dann tritt er zurück, weil er das irgendwie befürwortet hat oder weil er halt gesagt hat, ja, das passt, das machen wir. Und dann war die Abstimmung aber für einen Politiker, Klassiker, wobei der Kreisky, glaube ich, wirklich ein guter war, weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß nicht, was noch Papa mir erzählt hat. Aber er hat dann gesagt, die Abstimmung war so knapp. Also es ist zwar nah, aber er tritt nicht zurück. Mhm. Also sie haben Zwentendorf das Atomkraftwerk in Österreich verhindert. Wobei es aber so gut wie fertig war, oder? Ich meine, du warst da mehr dazu. Also ich war jetzt drinnen und also theoretisch...
Also es ist, glaube ich, die Brennelemente waren schon am Werksgelände. Das sind schon angeliefert gewesen. Ja, das sind schon angeliefert gewesen. Und das ist eins der wenigen oder vielleicht das einzige Kraftwerk, wo man in den... Da warst du ja drin, oder? Mhm. In den Reaktorraum ja. gehen kann. Mhm.
Auf der anderen Seite eine coole, super coole Geschichte. Das sind Freerunner. Und als Freerunner suchst du ja immer noch neuen Gebäuden und neuen Herausforderungen. Also so diese Assassin's Creed quasi, die über Hausmauern aufspringen und Geländer und so. Und da Kudos an die EVN, die dann gesagt hat, ja, passt, cooles Projekt. Die haben da ein relativ cooles YouTube-Video gemacht und ein lässiges Projekt. Und die haben gesagt, ja, passt, wenn ihr in Zwentendorf laufen wollt, könnt ihr das machen. Und deswegen haben wir da drinnen das Interview gemacht und eben wirklich da drinnen, wo dann eigentlich hätte sollen die, oh, natürlich Heblei und Ding und also es ist schon, wenn du das so siehst, wie das da ist, du denkst, da kann ja nichts passieren, was soll da passieren? Aber natürlich die Energien, die da frei werden und die Kraft, die, das ist dann halt schon eine ganz andere Welt, gell?
Also das ist der sicherste Reaktor, der in Deutschland gebaut worden ist, das war ja Siemens. Das ist ja
baugleiche.
Das ist ja Siemens AKW, ja genau.
Okay.
Und es gibt baugleiche Kernkraftwerke in Deutschland, deswegen kommen sie immer zum Trainieren zu uns.
Witzig.
Ja. Und Zwentendorf hatte zwei Kärntner Komponenten dazu eigentlich. Zwentendorf haben sie gebaut gleichzeitig mit Malta, beziehungsweise Malta, das Speicherkraftwerk haben sie kurz vorher gebaut, aber das soll zwar als Lastausgleich sein. Mhm. Das heißt, in der Nacht, wenn zum Beispiel wenig Strom gebraucht wird, wäre Malta abgelassen worden, Malta-Staudamm.
Na.
Und dann jeden Tag in der Nacht aufgepumpt. Ja.
Na, geil.
Ja. Und ja, das ist das eine. Und das zweite ist, das zweite Atomkraftwerk in Österreich war schon in Planung. Mhm. Weißt du wo? Im Völkermarkt.
Was?
Ja. Also in den 70er Jahren war ja so, eigentlich das Nein für Zwentendorf war ja weniger ein Umweltschutzdings, als so wie du gesagt hast, der Politikum, der Heider, der große Fehler vom Kreisky war, dass er gesagt hat, der tritt zurück, wenn er das nicht durchbringt und der hat es nicht durchgebracht und die ÖVP, die Volkspartei, also die Konservativen, wollten ihn halt unbedingt verhindern. Die waren nicht unbedingt gegen Atomkraftwerk, sondern gegen Kreisky, ne?
Na,
ja,
das war genau. Politischer.
Natürlich, ja.
Na, wie geil.
Also in den 70er Jahren oder Ende der 70er Jahren hat sich keiner, da hat es kein Tschernobyl noch gegeben, da hat es noch kein Fukushima gegeben. Mhm. Da war ein Atomkraftwerk, gerade ein kleiner Störfall in Harrisburg in
Amerika. Und für alle für Energieversorgung.
Natürlich, oder? Das war eine zukunftsgläubige Zeit, wo alles, was Strom und Energie und Fortschritt geheißen hat, gut war. Ja. Mhm. Ja, und die ÖVP hat das einfach nur deswegen bekämpft, weil sie in Kreisgelos worden sind. Ja.
Ja. Spannend. Hey, kleine Side-Story, wenn ich da dazu erzählen darf. Ich bin, wie gesagt, immer zu früh auf meine Termine und dann war zufällig ein Mitarbeiter von der EVN draußen und ich habe Pistendienst gehabt auf dem Nossfeld, Bergrettung, mit einem, der diese Überspannungsleitungen baut in Luxemburg.
In Luxemburg?
Wurscht, er baut die generell überall und er ist halt bei einer Luxemburger Firma, ist jetzt eine Nebensache. Mhm. Es geht grundsätzlich darum, dass wir darüber diskutiert haben, dass eben diese ganzen Elektroauto und das Problem ist, dass du ja Strom theoretisch von A nach B bringen muss. Mhm. Und das selbst, also wenn man jetzt so diese Ziele, wo man sagt, wir brauchen ein Elektroauto, das lange Rede, kurzer Sinn, das hat der dann von der EVN eben auch gesagt, der mit mir da auf den Pressesprecher gewartet hat, dass wir gar nicht die Netzkapazität haben, um diese ambitionierten Ziele, die Merkel oder wer immer so ausgeposaunt, zu sagen, wir brauchen ein E-Auto. Du kriegst die Energie nicht von A nach B, wir haben die Leitungen nicht. Der Kollege, ich sage jetzt nicht welcher, hat gesagt, wir erneuern teilweise Stromleitungen, da ist auf dem Masten ist nur das Hockenkreuz drauf. Die sind dabei, ganz, ganz alte Leitungen zu erneuern und er sagt, selbst mit allen Firmen, wenn du alle Firmen hernimmst, die das machen können, ich glaube, die schaffen 10 Kilometer Stromnetz pro Jahr. Und sie überlegen, ob sie jetzt die Überspannungsleitungen nicht in die Erde verlegen sollten, zwecks Störfaktor und so, und dann ist mit den Käfer wieder ein Thema. Lange Rede, kurzer Sinn, du kriegst, wenn alle ambitionierten Ziele für E-Autos, kriegst du den Strom nicht von wo auch immer du den Strom produzierst, nach Kärnten, um in Kärnten alle Elektroautos zu laden, die wir fahren sollten.
10 Kilometer pro Jahr ist ein bisschen wenig.
Keine Ahnung, er hat mir die Zahl gesagt, der von der EVN hat gesagt, ja, ist eh optimistisch gerechnet. Okay. Ich weiß auch nicht, warum man nicht mehrere Wegabschnitte gleichzeitig bauen kann. Aber anscheinend Bautrupps und was an er hat keine Ahnung.
Das, was in Österreich so aufwendig ist und da in Deutschland und anderen westlichen Ländern, sind die Genehmigungen dafür.
Die Umweltverträglichkeitsprüfungen.
Ja, genau, weil die 380 kV-Leitung durch die Steiermark hat 10 Jahre gedauert, ja, bis die genehmigt worden ist.
Also oder noch länger. Oder noch länger. Es geht gar nicht um den Bau, sondern generell ist es
ein Der Bau kann es nicht sein, weil am Masten aufstellen und dazwischen ein Kabel spannen, habe ich 500 Meter. Das kann nicht länger sein, 3 Tage dauern. Ja. Die Genehmigungen werden das große Problem sein, nehme ich an. Ja. Die Masten aufzustellen und dazwischen ein Kabel zu spannen, das geht zack, zack. Also,
wenn du es willst, ja. War ich in Kütei und dort haben sie extrem hohe Masten. Und der hat mir damals erzählt, dass die quasi den Strom hin und her schicken. Eben Küter einer, um irgendwie das, so wie du jetzt gerade gesagt hast, die Wasserspeicher aufzupumpen. Und dann, wenn der Strom geht, also der Strom kommt von Deutschland über diese Megaleitungen, um das Wasser aufzupumpen. Und wenn sie es wieder brauchen, macht die Wasserkraft den Strom und schickt ihn über die gleiche Leitung wieder ewig weit aus.
Wir kriegen Geld dafür, dass wir Strom vernichten. Das ist wirklich so. Also mittlerweile gibt es den Verbund mit Deutschland nicht mehr so. Früher hat es das, gehen wir mal. Die Kehlak hat davon profitiert, die haben Geld dafür gekriegt, dass den Strom vernichten, weil Strom muss den irgendwo vernichten, weil der ist da einfach und die Deutschen haben einfach bei uns ist einfach, weil bei uns sagst du einfach, okay, wir tun die Turbine auf Durchzug schalten und die Trauer rennt jetzt einfach runter, ohne Strom zu brauchen. Ja. Nur ein Atomkraftwerk kannst du nicht runterfahren. Und die Deutschen haben einfach so viele Atomkraftwerke. Ebenfalls nicht steuerbarer Strom ist der vom Wind, weil der bläst auf Kommando halt nicht.
Ja. Ja, das sagen ja, im Norden oben gibt es keine Stromprobleme. Aber interessant,
im Norden gibt es zu viel und im Süden in Deutschland gibt es zu wenig.
Zu wenig, ja. Genau. Und das eben hin und her. Und dann habe ich, was die, haben wir nicht geredet über Graphen. Das ist irgendwie Graphen, was ist jetzt mit Graphen und so. Ja. Und der baut eben, der ist ja wirklich an der Front und der verlegt diese Leitungen. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist mit Graphen und mit neuen Leitungen und so, steht der komplett an, hat er nie gehört. Also nicht gehört, nicht, aber das ist nicht praktikabel. Also die Leitungen haben extreme Hitze, die haben extreme Leitungverlust. Genau.
Deswegen ist es auch nicht so einfach, die unter die Erde reinzupacken, weil die explodieren öfters einmal.
Ja. Er sagt, die Hitze ist das Problem. Ja, ja. Und dann die Fehlersuche ist gar nicht so das Problem, weil
die können auf Meter genau sagen,
wo das Kabel gerissen ist. Genau, ja. Und das Problem ist halt, auf alle Fälle ich werde die Dings überbrücken. Heb ab. Warte mal. Das Problem ist, sind die Käfer und Umweltverträglichkeit. Es wird nur ein extrem heiß in der Erde drin, da müssen die ganzen Käfer weg und so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Super Energiewende, super Tesla, super alles cool, aber
wir wissen noch nicht, wie wir es hinbringen.
Ja. Wie wir es hinbringen. Und Graphen und irgendwie so diese, weil man sagt, ja, in Afrika war ja so viel Strom, Solarenergie und so. Du kriegst den Strom nicht von A nach B und da gibt es keine Lösung. Und die bauen, wie gesagt, 10 Kilometer in einem Jahr.
Ja.
Zurück nach einer kurzen Pause.
Ja.
Eine Story haben wir noch.
Eine Story haben wir noch, die musst du anfangen. Ich kenne mich da zu wenig aus. Und
also wir sind ein bisschen newslastig, gell? So, der Podcast. Und eigentlich technologielastig, aber für mich hat es die Woche eigentlich nur eine News gegeben.
Okay.
Zahl bei dir. Also, ja, wo fangen wir an? David Lama, Hans-Jörg Auer, Kanada, Lawine, tot. Die Tiroler Tageszeitung waren die ersten, die das irgendwie spekuliert haben und die irgendwie aufgrund von, ich meine, es ist auch immer zart, wann gibt es so eine Meldung aus, gell? So wo sie eben gesagt haben, es ist, du siehst eben das Kletterequipment hast auf der Lawine oben gesehen und du hast irgendwie die Lightning gesehen. Und die waren so die ersten und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wurscht, Kurz, Messner, alle haben irgendwie Kondolenz bekundet. Es ist für der David war 28 Jahre und es ist einfach, seine Geschichte ist sowas, die einfach einem wirklich zu Herzen geht, weil er war mit 19 war er Doppel-Weltcup-Sieger im Klettern, in beiden Disziplinen und hat irgendwie alles zusammengeklettert, was irgendwie gegangen ist. Also eine coole Konstellation, der Sohn von einem tibetischen Papa und der Tiroler Mama und der extrem starker Kletterer war und dann haben sie ihn voll kritisiert und haben gesagt, hey, du bist ja nur ein Plastikkönig oder der Plastik-Tarzan oder so. Also da haben sie ihn nicht mehr kritisiert und gesagt, hey, draußen am Felsen ist alles anders. Und dann hat er gemeint, ja, Burschen, ich werde euch schon sagen und hat dann mit dem Alpinen angefangen, langsam und hat dann alles zu Fetzen geklettert. Also der Cerro Torre, den Toni Ecker, bei uns in der Rewand steht der Toni Ecker Denkmal, der im Cerro Torre damals Kompressor-Route zum ersten Mal probiert hat, wo der Kompressor da drin war, da hat es diese Red Bull oder Servus Red Bull, oder? Servus TV, alle Fälle, dieses Red Bull Media House hat ihn da begleitet dann. Und
der Peter, die Toni Ecker Straße oder Toni Ecker Weg?
Genau, Toni Ecker Straße ist meine Heimatadresse. Mhm. Und der Peter Ortner, der mit ihm in Cerro Torre geklettert ist, der war 2 Schulklassen unter mir. Also kennen ist übertrieben, aber ich weiß, wer der Peter Ortner ist und so. Also das ist, ich meine, du in Schreck hat es auch erwischt und so. Und du denkst da immer, ja, passiert dir, du hast immer so dieses leichte, überhebliche Gefühl und sagst, mach so, passiert das nicht. Oder Uli Streck war ja das Gleiche. Der hat auch mega, einer der besten Mountainrunner, einer der besten Alpinisten und so. Und da in Kanada, und wenn du es am wenigsten erwartest, dann irgendwie passiert es. Und das hat irgendwie, also so Social Media, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, Alex Honnold, North Face, La Sportiva, es ist wurscht, wer im alpinen Bereich irgendwie eine Marke ist, irgendwie einen Social Media Account hat, der irgendwas zählt, alle haben irgendwie die Geschichte mitgebracht. Und das Zahe ist, auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, weil diese Bergsehnsucht führt zu einem, ich sage jetzt blöd, zu einem besseren Leben. Du gehst bewusster mit deinem Leben um. Es ist schwer. Man sagt immer, warum geht man so ein Risiko ein? Warum? Weil du kannst das Risiko nie ausschließen. So Avalanche und so, du kannst natürlich Lawinenwarnbericht oder so, aber wenn du immer auf 100%, ist ja bei uns nichts anderes. Wenn du bei uns Glockner gehst, du gehst teilweise auch bei einem Dreier und du gehst oben bei der Stüdelhütte oben um mich und da ist, ja, 100%ige Sicherheit gibt es nicht, aber du tust es trotzdem. Die Frage stellt sich natürlich, warum tut man das? Warum setzt man sein Leben aufs Spiel für einfach einen scheiß Berg, der morgen auch noch da ist, aber nur wer da aufgeht und wer diese Sehnsucht kennt und wer weiß, was du dort für ein State of Mind hast, dass du einfach nur die Bewegung, nur der nächste Griff, nur dieses, der Moment, dass der Moment zählt, nur dann lebst du voll. Also das alles, was mit dieser Meditation, dieser Achtsamkeitsmeditation versucht wird, das ist, beim Bergsteigen hast du das zu 100%, und deswegen, so tragisch wie es ist, aber die haben beide, und das haben auch die Eltern jetzt geschrieben, und das haben vom Hans-Jörg Auer die Eltern geschrieben, er hat was getan, was er geliebt hat, das war sein Leben, und er hat mehr und bewusster gelebt vielleicht, wie viele von uns, die einfach so in ihrer emotionalen Flatline dahin leben, und so tragisch wie es ist, aber sie haben alle drei was getan, was sie geliebt haben, und wahrscheinlich hätten sie es nicht anders getan, selbst wenn sie es gewusst hätten. Das Einzige, was ich immer denke, wenn mir sowas passiert, das, was das Allerschlimmste sein soll. Am Berg sterben finde ich nicht so zart, als wie wenn die der Lawine erwischt. Weil dann hast du, glaube ich, wenn das nicht der Staublawine ist und dir die Lunge zerreißt, dann hast du 15 Minuten unter der Lawine, wo du über dein Leben nachdenkst. Und ich glaube, das ist dieser Moment dann einfach, wo du einfach denkst, fuck. Weil das sagen auch so viele von diesen Selbstmörder, die es dann zurückholen oder das überleben, das sind ja sogar in dem Moment, wo du springst, macht es im Hirn einen Klick und du checkst einfach, scheiße, das Leben war eigentlich viel mehr wert, und dann sind alle Probleme weg und dann kannst du aber die Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen, also ja, also ich habe jetzt viel die Berichte gelesen und man weiß nicht, wie sie letzten Endes umgekommen sind, aber es ist schon so diese letzten 15 Minuten.
Zach, ja.
Mega zart, und dann dem zu bewusst werden, und dann weißt du auch, weil die waren irgendwo in Kanada oben, da kommt die keiner holen und da grobt die gar keiner aus. Und
das ist ein ausgegraben worden, ja.
Ja, ja, jetzt, aber also es grobt in die 15 Minuten keiner aus. Also das ist eher so, wo du weißt, es kommt keine Hilfe mehr und so. Und ja, also das war schon, ja, Zahe Partie. Auf alle Fälle, wer ihn nicht kennt, und ich meine, ich habe ihn auch nicht gekannt, ich habe ihn ein paar Mal gesehen, und es ist so wie der Reinhold Messner, also diesen Spitzenalpinisten wird immer nachgesagt, dass er eigentlich ganz ein eigener Menschenschlag sind. Und der hat damals gesagt, ich gehe deswegen mit dem Peter Ortner, weil der einfach seine Goschen haltet beim Klettern und nicht sagt, schau, da drüben ist die Gams und schau die schöne Natur, sondern der einfach schön fokussiert klettert, und die haben halt einfach, so wie ein Messner, du hast ein Ziel und da gibt es nichts anderes, und da gibt es keine Musik und keine, da gibt es also eine spannende Szene, wo sie eben gefragt haben, ob er ein Handy mit hat für die Musik und so, wo er sagt, Alter, du bist angerannt, ich brauche nicht eine Ablenkung, ich bin da oben in den Berg, ich bin im perfekten Moment und ich brauche keine Ablenkung. Und also, ja, ganz, ganz ein besonderer Mensch, ganz, ganz ein besonderer Mensch mit einer Zielsetzung, Fokussierung, und wer ihn nicht kennt, Er hat sehr, sehr viel Kameraarbeit mittlerweile dann die letzten Jahre selber gemacht, weil da auch das Risiko keiner eingehen wollte und weil auch keiner mithalten hat können mit ihm. Und dann hat er viel angefangen selber mit der GoPro-Filmen und so dieser Annapurna 3 Unclimbed oder das sind so diese YouTube-Videos, die dauern 10, 15 Minuten und man lernt nicht nur sehr, sehr viel über den Berg, sondern auch sehr viel übers Leben und ja, also wie sagt man bei uns so schön, Gott hab ihn selig und ja. Wir haben ihn alle in sehr, sehr guter Erinnerung. Wie nennt man den Podcast jetzt on and down?
Ja, ich glaube, wir brauchen nichts mehr reden. Das war's, glaube ich, oder?
Das war's, glaube ich. Gehen wir KC schon.
Bis bald.